Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Unzensiert Lesen. Neben mir links sitzt Dietmar Dart, wie er auch das Namensschild verrät. Dann daneben Thorsten Gehl von Wikispeak und rechts von mir Sven Lindemann als Rechtsanwalt, der auch in sozusagen den Buchladen Schwarze Risse vertritt und von daher mit den Verfahren vertraut ist. Und ich bin Sandra Buchholz, Pressesprecherin von der Initiative Unzensiert Lesen. Kurz zu dem Sachverhalt. Der Buchladen Schwarze Risse wurde im Rahmen dieser Durchsuchungswelle im Oktober 2009 das erste Mal polizeilich durchsucht. Es folgten dann im Jahr 2010 weitere 7 Durchsuchungen. Der Buchladen O21 wurde nach meiner Kenntnis 5-mal durchsucht und M99 6-mal, wobei in der Geschichte von M99 der Laden ja schon über 50-mal durchsucht wurde. Diese Begründung für diese polizeilichen Durchsuchungen sind nahezu identisch. Es geht um den Paragraphen 130a, Anleitung zu Straftaten, zum Teil in Verbindung mit Paragraph 40 des Waffengesetzes. Dies sozusagen, diese Paragraphen reichen als Legitimation, dass die LKA-Beamten in die Buchläden gehen können, die ganzen Unterlagen durchstöbern können und die Computer auch mitnehmen können und damit auch alle Daten von Menschen, die in den letzten Jahren sozusagen in Kontakt mit den Buchläden getroffen sind. Da muss man natürlich sagen, ist auch unsere Schuld, wir hätten unsere Computer vor potenziellen staatlichen Eingriffen besser schützen sollen. Seit April, wie gesagt, lief das eigentlich so, dass immer zeitgleich in allen 4 Läden durchsucht wurde. Seit Juli 2010 richteten sich dann die Ermittlungsverfahren nicht mehr gegen Unbekannt, sondern gegen die Geschäftsführer der jeweiligen Läden. Das heißt, diesen wurde vorgeworfen anhand der Paragraphen 130a und eben Verstoß gegen das Waffengesetz, Paragraph 40, für die Kunden, also die zum Beispiel die Zeitschrift Interim, für die Kunden zur Mitnahme griffbereit im öffentlichen Bereich der Geschäftsräume ausgelegt zu haben. Nach unserer Kenntnis laufen mehrere Strafverfahren gegen die Buchläden und wir wissen, dass auch in anderen Städten Orte polizeilich in letzter Zeit durchsucht wurden. Zum Beispiel am 2. Februar war es erneut das Café Marat in München und auch gegen Internetprovider wurden polizeiliche Durchsuchungen vollzogen. Das Strafverfahren 262 DS 157 aus 10 wegen Anleitens zu Straftaten und Verstoß gegen das Waffengesetz wird am 18. Februar vom Richter so und so im Saal 455 des Amtsgerichts Tiergarten gegen den Geschäftsführer Frank X von O21 eröffnet. Diese strafprozessuale Form individualisiert und verschleiert die politische Dimension, um die es geht. Wir deuten die Durchsuchung der Buchläden sowie die Strafverfahren gegen die Geschäftsführer der Läden als Angriff auf die Buchläden in ihrer Funktion als Teil der linken Infrastruktur und Orte der Gegenöffentlichkeit. Wir glauben nicht, dass es vordergründig darum geht, die eine oder andere Publikation aus dem Verkehr zu ziehen, sondern dass es um die Kriminalisierung der Buchläden und die Diskreditierung politischer Inhalte und der Aktivitäten geht. Die polizeiliche Machtdemonstration in den Buchläden und die Androhung von Strafen soll die Buchhändler zwingen, als eine Art vorgelagerte staatliche Zensurinstanz zu agieren. In wessen Interesse ist die Frage? Denn die Buchläden werden von vielen Menschen besucht, die auch bewusst in diese Buchläden gehen in Zeiten des Online-Versandes, weil sie es lieben, in diesem Sortiment durch die Bücherregale zu stöbern, in einem Sortiment, das weitestgehend unabhängig von kommerziellen Interessen und frei von staatlichen und marktkonjunkturellen Vorgaben zusammengestellt ist. Diese Menschen, die in diese Läden gehen, genauso wie wir Buchhändler, sind Teil dieser Gesellschaft. Deshalb die Frage, in wessen Interesse werden hier die repressiven Maßnahmen angesetzt, die immer mit der Abwendung von Gefahr für Recht und Ordnung legitimiert werden. Der Paragraph 130a Strafgesetzbuch wird als Kommunikations- und Verbreitungsdelikt bezeichnet. Er wurde schon im 19. Jahrhundert ins Reichsstrafgesetzbuch eingeführt, um Kritik am Staat abzuwenden. Interessant ist, dass er in den 80er Jahren kurzweilig mal gestrichen wurde, mit der Begründung, dass er eben sozusagen eine Gefährdung für die Meinungsfreiheit darstelle. Dann wurde er aber 1987 wieder eingeführt und sehr beispielhaft ist auch ein Kommentar, das ein Dr. Jo Fischer geschrieben hat, nämlich, dass die praktische Bedeutung des Paragraphens eher irrelevant ist, sondern, Zitat, Die beispielhaft genannten Szenarien, mit welchen die Wiedereinführung begründet wurde, werden von legal vertriebenen Darstellungen der Ausführungstechnik schwerster Gewalttaten unschwer übertroffen. Teile der Filmindustrie, an deren strafrechtliche Verfolgung niemand ernsthaft denkt, erzielen mit immer realitätsnäheren Darstellungen der Planung und Ausführungsdetail größte Erfolge. Damit möchte ich sagen, dass wir es mit diesen Verfahren unserer Meinung nach, die über die Buchläden hereingebrochen sind, um dieser Durchsuchungswelle mit einer politisch motivierten Strafverfolgung zu tun haben. Es geht weniger konkret um die Inhalte, die geäußert werden und die irgendwo geschrieben stehen oder in unserem Fall, die in Räumlichkeiten ausliegen, sondern der Kontext ist entscheidend für die strafrechtliche Verfolgung. So erschließt sich auch, warum immer wieder in dieselben Buchläden gegangen wird von der Polizei, warum immer wieder diese Buchläden durchsucht werden und in diesen Läden Texte beschlagnahmt werden, die zeitgleich online zu finden sind und dort nicht kriminalisiert werden. Und so mit diesem Verständnis erschließt sich auch, warum in Feuilletons ein Buchtitel diskutiert wird, der Sabotage, Verweigerung und das Erschleichen staatlicher Leistung als Perspektive diskutiert. Aber eben, dass es diskutiert werden kann und nicht kriminalisiert wird und dass auf der anderen Seite, wie jetzt jüngst bei den Prozessen in Ägypten und Tunesien, Straßenblockaden und das Schmeißen von Molotow-Cocktails und das Einbrechen und die Zerstörung öffentlicher Gebäude als Befreiungsprozess bezeichnet wird und als Nährstoff eines demokratischen Prozesses gedeutet wird. Das Ziel staatlicher Repression ist die Diskreditierung politischer Inhalte und Aktivitäten. Die Fokussierung auf Gewalt ist dabei in der Geschichte immer wieder praktisches Mittel. Entscheidend ist aber also dabei die Definition über die Inhalte. Und dafür wird Öffentlichkeit benötigt. Und in diesem Zusammenhang spielen auch Sie als Presse, als Journalisten eine entscheidende Rolle. Wenn es jetzt am Freitag zu einem gerichtlichen Urteil und zu einer Verurteilung des Geschäftsführers kommen sollte von O21, dann würde dies eine Verschiebung in der Rechtsprechung dahingehend bedeuten, dass Buchhändlerinnen für die Inhalte der bei ihnen ausliegenden Publikation strafrechtlich verantwortlich gemacht werden können und damit ein repressiver Zwang auf ihr Sortimentauswahl ausgeübt wird. Dies hätte eine neue Qualität. Damit übergebe ich an die Moderatorin.
Ja, danke schön, guten Morgen. Ich sitze hier ja vergleichsweise nutzlos eigentlich. Ich bin kein Anwalt, ich gehöre keiner politischen Organisation oder einer Standesorganisation an, die irgendeinen Druck ausüben könnte zugunsten der Leute, um die es hier geht. Mir gehört keine Zeitung und kein Sender. Ich denke mir bloß von Beruf Argumente oder Geschichten aus und schreibe die dann auf. Diese Nutzlosigkeit ist also ein anderes Wort für Ohnmacht. Und ich sitze hier, weil diese Sorte Ohnmacht für Leute mit meinem Beruf und Ähnlichem noch schlimmer wird, wenn die Maßnahmen, denen die Leute ausgesetzt sind, für die wir hier sitzen, sich tatsächlich widerspruchslos, hindernislos und schönes altes Wort anstandslos durchsetzen lassen. Das sind also Leute, die kleine Läden betreiben, auf deren relativ engem Raum ich jedenfalls, seit ich 14, 15 bin und sowas reingehe, in Freiburg anfangs, gesehen habe, dass da mehr Material darüber, was in dieser Gesellschaft los ist, angeboten wird, als auf 4 Stockwerken, Thalia oder Hugendubel. Und diese Leute werden jetzt mit Durchführung und Androhung von Durchsuchungen, Geldstrafen, Haftstrafen schikaniert, weil in den Zeitschriften und Büchern, die sie anbieten, ja was eigentlich steht. Also nicht wie ein Spezialkämpferkommando der Bundeswehr, was in frei erhältlichen Büchern, die man eben bei Thalia, Amazon und so weiter kriegt, ausführlich steht. Auf Distanz oder nah töten, wie man eine Sprengfalle baut, wie man im Nahkampf tötet, wie gesagt, wie man Türen aufbricht, Straßensperren zerstört, Leute foltert, womit man sie vergiften kann und so weiter. Und wie man das alles als politisch notwendig rechtfertigt. Inklusive dann Bombardements mit Clusterbomben und Friendly Fire und sonstige Kollateralschäden. Sondern in den Heften und Broschüren stehen dann vielleicht Sachen wie in der revolutionären Kriegswissenschaft von Johann Most. Das war ein anfangs sozialdemokratischer, dann anarchistischer Agitator im 19. Jahrhundert. Und das Buch ist so als Element des Radical Chic, eins, das man in vielen Bibliotheken von Redakteuren auch angesehenster Zeitungen dann finden kann. Da steht auch drin, wie man Nitroglycerin mischt, wie man Dynamit mischt, wie man vergiftet, Schießbaumwolle, Knallquecksilber und so weiter. Also das ist schick, das ist Schmuck. Die staatliche Naivität, die sich anstellt, als bräuchte man also heute, um rauszukriegen, wie man Leuten schadet, wie man Sachen kaputt macht oder wie man sich das rechtfertigt, was man sich einreden muss, damit das gerechtfertigt ist, ausgerechnet im linken Buchladen, ist kurios. Ich brauche solches Wissen manchmal für Romane und Erzählungen. Ich muss manchmal wissen, wie Leute umgebracht werden oder Sachen kaputt gemacht werden. Wenn ich da auf linke Buchläden und was da ausliegt angewiesen wäre, dann wäre ich erledigt. Aber die Sache ist ernster. Vom UNA-Bomber über den Messerstecher in der U-Bahn bis zum Amokläufer auf dem Schulhof reicht das Spektrum von Leuten, die als irre, versprengte Einzeltäter in einem Gemeinwesen, das gar nicht so wenige davon produziert, genau wissen, wo sie das Material und die Regeln der Handhabung herholen müssen, um das zu machen, was sie nicht lassen können. Es gibt 1000 Wege dafür, 100.000. Die Waffenzeitschrift Visier zum Beispiel kriegt man in jedem Bahnhofsbuchladen. Und von da aus kann man sich ja dann weitertasten. Findet man zu Firmen, die Sachen anbieten, findet man vielleicht einen Schützenverein, wohin auch immer. Das sind dann alles unpolitische Sachen. Der Briefbombenbastler, der Messerstecher, der Amokläufer, die brauchen keinen Austausch, die brauchen keine Debatte, auch kein Forum für Gedanken, nur für Taten. Am besten die Bildzeitung oder Spiegel Online, und zwar nach geschehener Tat. Vielleicht später noch ein Taschenbuch, das die Sensation ein bisschen vertieft mit ein paar blutigen Bildern. Also kein Austausch, keine Debatte. Die Zeitschriften, die Buchläden, die Zusammenhänge von lebenden Menschen, gegen die es geht, was hier passiert, sind aber genau das, sind Foren, Austausch, Debattengelegenheit. Und man wird den Eindruck nicht los, dass es zum ordnungsstiftenden Übereifer mancher Staatsorgane gehört, sie genau deswegen zu zielen, zu erklären. Also da soll ein Deckel drauf, da soll Ruhe sein. Nicht Verbrechen werden so verhindert, wohl aber die Debatte, nicht nur über Verbrechen. Wenn das widerstandslos, bruchlos, wie gesagt, anstandslos gelingt, dann ist jemand wie ich noch nutzloser und wahrscheinlich auch arbeitslos, aber das wäre nicht das Schlimmste. Das Schlimmste wäre, dass ich dann als Person im Staat, wie eigentlich alle Personen im Staat, die jetzt hier sitzen, vor allem noch was wäre, nämlich wehrlos, und das stelle ich mir sehr unangenehm vor. Und deswegen bin ich hergekommen. Das war's.
Ja, ich gehe dann gleich im Anschluss daran. Mein Name ist Thorsten Gehl. Ich komme vom Netzwerk Wiki Speak. Das ist ein Netzwerk von Medienaktivisten, Aktivistinnen, die hingehen und gegen Zensur sind und damit für freie Meinungsbildung. Und ich möchte heute über demokratische Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland reden. Einem Land, dessen Regierende meinen, seit mehr als einem Jahrzehnt Demokratie nun auch in andere Länder exportieren zu können. Doch auch in Deutschland werden demokratische Grundrechte, wie zum Beispiel freie Meinungsbildung, durch Zensur behindert. Dieser Fall, von dem ich heute reden möchte, findet aktuell nicht in Kabul, Teheran, Peking oder Kairo statt, sondern hier in Berlin. Buchhändler werden angeklagt, zu Straftaten angeleitet zu haben und gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben, weil in ihren Läden bestimmte Publikationen ausgelegt haben sollen. Die dem zugrunde liegenden Aufforderung ist also, dass Buchhändler und Buchhändlerinnen jeweils grundsätzlich entscheiden sollen, was verfassungsgemäß ist oder nicht. Dieser Aufruf zur Vorzensur, die bereits in den Köpfen von Buchhändlern stattfinden soll, ist eine neue Qualität. Freie Information und Meinungsbildung meint in einer wie auch immer gearteten Demokratie ganz bestimmt nicht das, was zum Beispiel gerade in Ägypten stattgefunden hat, nämlich das Abschalten des Internets und der Kommunikation durch Handys. Aber eben auch nicht umgekehrt, die Zensur des Internets, wie es unter anderem auch in China und Iran passiert. In Ungarn beispielsweise wurde ein Gesetz von einer demokratisch gewählten Regierung verabschiedet, das kritische Medien mit empfindlichen Strafen belegt, wenn diese Dinge schreiben, sagen oder in Bildern zeigen, die dieser demokratische Regierung nicht passen. Wie aber ist die deutsche Realität? An Internetzensur wird hier gesetzlich gearbeitet und zum Teil findet sie bereits statt. Handys werden geortet, Telefone abgehört. Hier ist die Antwort offen, ob das Abschalten von Medien undemokratischer ist oder deren Kontrolle. Meiner Meinung nach ist beides undemokratisch, weil es die freie Meinungsbildung unterdrückt. Wo ist der Unterschied zu den Prozessen gegen Buchhändlern in Berlin 2011? Buchhändler sollen mit empfindlichen Strafen belegt werden und damit von staatlicher Seite gezwungen werden, eine Vorzensur auszuüben. Sie werden also bestraft, wenn sie das tun, wozu sie angetreten sind, nämlich freie Meinungsbildung herzustellen, indem sie Schriftstücke verbreiten, auch wenn diese mit der Mehrheitsmeinung nicht immer konform gehen. Es ist natürlich nicht ganz verwunderlich, dass die staatliche Aufmerksamkeit in Form von Polizei und Justiz sich Publikationsorganen zuwendet, die in ihrer Art und Weise des Publizierens die Spielregeln nicht einhalten, sich nicht kontrollieren lassen und zum Teil staatliches Gewaltmonopol in Frage stellen oder auch attackieren. Diejenigen, die es wagen, dieses Gewaltmonopol und auch die dahinterstehenden Ideologien in Frage zu stellen, werden von denen, die dies nicht tun, je nach Zeitgeist als Extremisten, Terroristen, Radikale oder auch wie zuletzt als Kiez-Taliban diffamiert und damit häufig staatlicher Repression ausgesetzt. Nehmen wir das Beispiel von WikiLeaks. Hier ist diese politisch motivierte Strafverfolgung deutlich zu erkennen. Die Internetplattform WikiLeaks hatte im Grunde genommen nichts anderes getan, als bereits gehacktes oder existierende Informationen an eine breite Öffentlichkeit zu geben. Ihr Verbrechen bestand also darin, Informationen weitergegeben zu haben. Das bedeutet, staatliche Verfolgung und Repression liegt nicht in einer konkreten Handlung begründet, im Ausmaß des Regelverstoßes oder der angewendeten Gewalt, sondern, so habe ich es auch in der Erklärung der Buchläden gelesen, entscheidend, in welchem Kontext und von wem eine Handlung getätigt wird. Mit einer Rechtsverletzung hat dies oft wenig zu tun und trotzdem wird oft von den Regierenden das Eingreifen der Exekutivorgane damit begründet, wenn aus der Perspektive eines Internet- und Medienaktivisten gesprochen, die verbreitete Information nicht passt, dann wird schon zu radikaleren Zensurmaßnahmen gegriffen. Wie hier im Fall der Buch- und Infoläden in Berlin. Deren Aufgabe sollte es sein, ungehindert der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, sich mit Meinung und Gedanken kritisch auseinanderzusetzen. Während im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht, dass Zensur nicht stattfinden darf, wird hier versucht, konkret Menschen zu zwingen, eine Vorzensur durchzuführen. Dies müssen wir alle entschieden zurückweisen. Aus diesem Grund solidarisiere ich mich mit den Angeklagten in diesem Prozess. Ich möchte noch einmal hervorheben, dass der bevorstehende Gerichtsprozess am 18.02.2011 um 9 Uhr im Amtsgericht Tiergarten stattfinden wird und die Angeklagten in diesem Prozess die Geschäftsführer von Buchläden in Berlin sind. Diese sind nicht der Herstellung dieser Publikationen angeklagt, sondern unter anderem des Anleitens zu Straftaten wegen der Existenz der Publikationen, die in ihren Laden ausgelegt sein sollten. Hier wird versucht, Zensur durchzusetzen in Form einer Vorzensur. Ich möchte zum Schluss deshalb noch einmal den Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen zitieren. Zitat: Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Vielen Dank.
Ja, ist ja in der Einleitung bereits gesagt worden, dass es so eingeschätzt wird, dass das Vorgehen der Staatsanwaltschaft politisch motiviert ist. Dieser Interpretation möchte ich mich ausdrücklich anschließen, denn juristisch ist das ja quasi ein ausgelutschtes Thema. Es gab in den 80er Jahren mehrere Versuche der Staatsanwaltschaft, hier Buchhändler zu kriminalisieren, die dort, damals ging es im Wesentlichen um die Zeitschrift Radikal, die dort angeboten und ausgelegt wurde. All diese Versuche der Staatsanwaltschaft in den 80er Jahren sind gescheitert. Sowohl das Berliner Kammergericht wie auch der Bundesgerichtshof hat klipp und klar gesagt, dass die Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft irrig ist, dass Buchhändler nicht zugemutet werden kann, das zu überprüfen, was sie dort auslegen. Ein Zitat vom Kammergericht: Im Normalfall kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Inhaber eines Buch- und Zeitschriftenhandels alle in seinem Geschäft feilgebotenen Druckerzeugnisse vor dem Verkauf liest und auf einen etwaigen strafbaren Inhalt überprüft oder überprüfen lässt. Dies dürfte schon aus zeitlichen Gründen in der Regel gar nicht möglich sein. Der Bundesgerichtshof hat zum gleichen Thema festgestellt, dass von späteren Vertreibern eines Druckwerks wie Buchhändlern, Zeitungskioskinhabern und anderen Personen, deren Funktion in keiner Beziehung zur Herstellung des Druckwerks steht und die regelmäßig eine große Zahl verschiedenster Druckwerke verkaufen, eine entsprechende Verpflichtung, nämlich der Überprüfung, praktisch nicht erfüllt werden kann. Das heißt, die Staatsanwaltschaft möchte eine langjährige und ständige Rechtsprechung oberer und oberster Gerichte umgehen und da neue Pflöcke einrammen. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass das Vorgehen eben politisch motiviert ist. Denn die Staatsanwaltschaft sagt auch relativ offen, also bürgerliche Buchhändler, die Interim auslegen, die würden wir gar nicht anklagen. Die wissen ja nicht, was da drin steht. Und das kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, warum die Staatsanwaltschaft nämlich glaubt, dass die linken Buchhändler wissen, was dort in diesen Zeitungen drin steht, weil sie nämlich links sind. Also, ne, Originalzitat Staatsanwaltschaft, Abteilung 78, die die Anklagen verfasst. Die Stellungnahme der Buchläden in der, und wohlgemerkt, also der Buchläden in der Interim Nummer 716 nach den Durchsuchungen lässt erkennen, dass sich die linken Buchhändler als Schnittstellen zwischen linken Strömungen und Subkulturen sehen und die Weitergabe entsprechender Texte gezielt ermöglichen wollen. Insoweit heißt es sogar, dass eine radikale Veränderung der Gesellschaftsordnung angestrebt sei. Vor diesem Hintergrund ist es völlig lebensfern anzunehmen, der Angeschuldigte sei mit den Inhalten der Interim nicht vertraut. Wer links ist, liest Interim. Wer links ist, muss hier angeklagt werden. Da stellen sich natürlich weitere Fragen. Ist das also noch das hier immer noch gültige und offiziell vertretene Schuldstrafrecht oder ist das bereits ein schleichender Übergang ins sogenannte Feindstrafrecht, was in den letzten Jahren von den zivilisatorischen westlichen Staaten mehr und mehr praktiziert worden ist? Es stellt sich die Frage, ist das noch allgemeines Strafrecht oder ist das Gesinnungsjustiz, was die Staatsanwaltschaft da betreibt? Und Antworten werden demnächst in Berliner Gerichtssälen zumindest vorläufiger Art gegeben werden.
Ja, ich danke allen, die hier vorne gesprochen haben. Und jetzt, wie das so üblich ist bei Pressekonferenz, ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn es noch welche gibt. Ja.
Matthias Becker, freier Journalist. Ich habe eine Frage an den Rechtsanwalt. Sie sagten gerade, es wäre juristisch ein ausgelutschtes Thema. Bedeutet das auch, dass Sie davon ausgehen, dass die Buchhändler jetzt freigesprochen werden?
Gute, aber natürlich schwierige Frage. Wissen Sie, die Interim, das geht ja jetzt um Nummern 713, 714, die gibt es seit 1988. 22 Jahre ist keiner auf die Idee gekommen, deswegen, weil es die Interim gibt und weil sie da schon immer vertrieben worden ist, zu versuchen, die Buchhändler zu kriminalisieren. Das wird jetzt versucht. Können wir ja auch fragen, also hat die Staatsanwaltschaft eigentlich 22 Jahre gepennt? Hat sie sich möglicherweise der Strafvereitelung im Amt schuldig gemacht, dass sie da keine entsprechenden Verfahren eingeleitet hat? Oder versucht sie jetzt eigentlich, und davon gehe ich viel mehr aus, ein neues Kapitel von Repression aufzuschlagen und quasi eine Reise rückwärts in die 70er und Anfang 80er Jahre zu machen, wo eben versucht worden ist, es gab ja damals sogar, es ging ja so weit, dass Drucker teilweise in Untersuchungshaft saßen, weil sie Broschüren gedruckt haben, also das sozusagen noch weiter vorverlagert worden ist, versucht sie wieder ein Klima zu schaffen, wie in dieser Zeit, wo also linke Opposition ja relativ gnadenlos verfolgt worden ist. Davon gehe ich aus, dass das der Versuch der Staatsanwaltschaft ist. Was da rauskommt, wird sich zeigen. Ne?
Ja, wenn ich was sagen kann dazu, ich denke, dass diese Sache tatsächlich auch mit der anderen erwähnten Sache zu tun hat, dass in Feuilletons jetzt wieder über, das Manifest für den kommenden Aufstand und solche Sachen geredet wird. Das heißt, bevor eine Politisierung anfangen kann, die ja über sozusagen das Zerbrechen dieser alten Blockgeschichten, die es jetzt heute alle nicht mehr gibt, und das Zerbrechen vieler Koordinatenkreuze, die in den 22 Jahren gegolten haben, praktisch vorverlagert auch versucht wird, neue Formen von politischer Debatte zu verhindern, bevor sie überhaupt aufkommen. Also wenn es im Feuilleton stattfindet, ist es ja in Ordnung. Aber und das Problem, das zweite Problem mit so Sachen wie es ist eine abgelutschte Geschichte, ist natürlich, dass es wie mit der Oma, die immer wieder ins Krankenhaus geht und wo man sagt, ja gut, sie kam immer wieder zurück, also ist es gut gegangen, also ist sie unsterblich. Es wird halt immer wieder versucht, wenn das Gefühl da ist, dass es diesmal vielleicht zum Erfolg führt.
Also vielleicht ja auch in dem Zusammenhang noch, es gibt, ich weiß nicht, aber auch in dem Ausmaß, aber in München ähnliche Verfahren. Ich weiß nicht, ob es da schon eine Anklage gibt, aber das ist die einzige Stadt, die Interim soll ja bundesweit Verbreitung finden. Außer München und Berlin wird das nirgendwo kriminalisiert, dass Buchhändler oder Infoladenbetreiber die Interim anbieten. Keine andere Staatsanwaltschaft, die da hinterher ist, außer der in Berlin und der in München.
Ja, wenn sie es einmal geschafft haben, werden sie es vielleicht auch in anderen Städten versuchen.
Ja, das ist ja die Geschichte der 70er und 80er gewesen. Oder sowas wie Radikalenerlass oder so. Das wird halt in irgendeiner Stadt probiert, wo die Kräfteverhältnisse es zulassen. Und wenn es funktioniert, ist es Norm. Dann kann man sich darauf berufen.
Gibt es denn schon Informationen, wann die anderen Prozesse oder sollen ja noch weitere Prozesse stattfinden, wann die sein könnten? Oder ist jetzt erstmal nur von dem einen Fall auszugehen?
Also die Anklage gegen meinen Mandanten ist noch nicht zugelassen. Die ist im sogenannten juristischen Zwischenverfahren. Das heißt, das Gericht prüft immer noch, ob es die Anklage der Staatsanwaltschaft denn zulässt und das Hauptverfahren eröffnet. Das wird sich zeigen. Da werden eben gerade Argumente unter anderem der vorgetragenen Art ausgetauscht, wo ja nochmal, also der Charakter der Gesinnungsjustiz meinen Augen jedenfalls sehr deutlich geworden ist, weil mein Mandant sich links verortet, deswegen wird er angeklagt.
Also wenn ich das auch richtig verstanden habe, was da vorgelesen wurde, ist es ja tatsächlich so, dass nicht vorgeworfen wird, was gemacht wird, sondern eingeräumt wird, das machen auch andere, sondern die dabei vermutete Haltung. Also das heißt, im Grunde, was einer denkt. Wiedersehen, Gleichbehandlungsgrundsatz.
Ja, wenn keine Fragen mehr sind und keine Bemerkungen mehr kommen, machen wir Schluss.
Und jetzt finde ich ja, dass es eine so grobe Geschichte ist, dass man eigentlich nur immer wieder wiederholen kann, das ist Unrecht.
Tja, und gucken mal, wie es am Freitag laufen wird. Und dann werden wir irgendwann zur Information bestimmt mal wieder eine Pressekonferenz machen, zwischenschalten. Danke fürs Kommen.